Bücher zum Podcast, zur Anwaltstätigkeit, zur Strafverteidigung oder Anwaltsprüfung findest du auf meiner Homepage unter www.duribonin.ch. Zum Stöbern, Nachlesen und Weiterdenken. Jetzt zur Folge. Was macht ein gutes Strafurteil aus? Ich bin jetzt etwas mehr als 20 Jahre in der Strafjustiz tätig und habe in diesem Zusammenhang einige Urteile selber geschrieben und vor allem sehr viele Urteile gelesen. Ein Strafurteil, das ist kein juristisches Möbelstück und es ist auch kein literarisches Werk. Es ist auch kein moralischer Kommentar zur Welt. Ein Strafurteil ist die schärfste zivilisierte Antwort vom Staat auf menschliches Verhalten. Mit einem Urteil kann man Freiheit nehmen, man kann einen Ruf zerstören, man kann ein Opfer bestätigen oder erneut verletzen, man kann Vertrauen schaffen und man kann aber auch Vertrauen beschädigen. Darum ist die Qualitätsfrage nicht, ist ein Urteil schön geschrieben, sondern die erste und zentrale Frage lautet, hält das Urteil stand? Hält es stand vor der Akte, vor dem Gesetz, vor der beschuldigten Person, vor der geschädigten Person, vor der Öffentlichkeit? Und hält es auch stand vor der stillen Instanz, wo jedes gutes Gericht im Nacken spüren muss, nämlich die Möglichkeit, sich zu irren. Ein gutes Strafurteil ist nicht ein Urteil, das besonders laut überzeugt. Ein gutes Urteil fährt schon im Strafverfahren an. Ein schlechtes Urteil kann seinen Ursprung im Verfahren selber haben. Weil im Strafrecht ist das Strafverfahren an sich Teil der Gerechtigkeit selber. Lässt man den Leuten zu, hat man das Gefühl, dass man von einem unabhängigen Gericht beurteilt wird, dass man über einen richtet und nicht einfach nur verwaltet, von einem Gericht, das die Akten auch wirklich kennt, ein Gericht, das auch eine Ahnung hat, wie eine Strafuntersuchung funktioniert, hat man nach der Gerichtsverhandlung das Gefühl, dass da wirklich Recht gesprochen wird oder wird einem da einfach ein Ergebnis zugestellt. Das rechtliche Gehör ist kein Höflichkeitsritual. Es ist die elementare Bedingung, dass ein Urteil legitim ist. Und das bedingt eben öppen auch wenn man das im Kanton Zürich ungern hört, dass man Zeugen nochmal hört. Dass man sich ein eigenes Bild von diesen Personen verschafft. Ein Protokoll ist eine massive Reduktion und es ist kuratiert und man muss sich diese Leute, wenn sie entscheidend sind für die Urteilsfindung, einfach selber vor Schranken holen. Und das unabhängige, zuständige, unparteiische Gericht ist kein organisatorisches Detail. Das ist die Schwelle, über die der Staat retten muss, bevor er über Schuld urteilen darf. Und ein gutes Strafurteil lässt darum erkennen, die Parteien haben sich äussern. Man hat die Äußerungen zur Kenntnis genommen. Man hat die wesentlichen Vorbringen verstanden. Die Beweisanträge sind nicht einfach nur wegerledigt worden, sondern geprüft worden. Ein Gericht hat nicht bloß einfach entschieden aufgrund der Akten, die ihm der Staatsanwalt zusammengestellt hat, sondern es hat zugelassen. Das ist der erste Prüfstein. Nicht hat das Gericht am Ende Recht gehabt, weil das Gericht hat immer Recht, weil es fällt ja das Urteil, sondern hat es dürfen so zu dem Schuldspruch kommen. Ist das Verfahren insgesamt gerecht gewesen. Der zweite Prüfstein ist der Anklagegrundsatz. Eine Anklage ist nicht einfach eine Dekoration, sondern sie sagt oder sollte sagen, wer sich gegen was verteidigen muss. Was ist ganz konkret der Vorwurf? Sie schützt die beschuldigte Person von einem wandernden Prozessgegenstand. Sie schützt aber auch das Gericht vor der Versuchung, ein vermeintlich gerechtes Ergebnis mit einem anderen Sachverhalt zu retten. Gerichte haben ja sehr oft Tendenz, oder zumindest ist das meine Meinung, dass sie die Tendenz haben, dass verkorkste Untersuchungen irgendwie noch retten wollen. Und dem sollte eigentlich das Anklageprinzip einen gewissen Riegel schieben. Ein Gericht darf rechtlich denken, ein Gericht darf anders qualifizieren, aber es darf den Anklagten Lebensvorgang nicht heimlich ersetzen. Das klingt völlig klar, aber es ist nicht so selbstverständlich. Etwa dir liest du Verurteilungen, wo du weißt oder spürst, dass man im Hintergrund von einem anderen Sachverhalt ausgeht, der halt nicht in dem Anklageprinzip Platz hat. Dann tut man ihm für etwas schuldig sprechen, wo man eigentlich weiss, dass es so nicht war. Also die Anklageschrift bestimmt den Gegenstand von einem Gerichtsverfahren. Sie hat eine Umgrenzung und eine Informationsfunktion. Ein gutes Strafurteil fragt darum mit fast pedantischer Nüchternheit, was genau ist angeklagt, welche Tat, welche Zeit, welcher Ort, welche Handlung, welche innere Haltung, welche Beteiligungsform, welche Folgen. Und was genau ist davon bewiesen? Alles andere ist Nebel, alles andere ist Treibsand. Und ein Nebel ist kein Boden für einen Schuldspruch. Das dritte Qualitätskriterium ist die Sachverhaltsfeststellung. Ein schlechtes Urteil erzählt, ein gutes Urteil stellt fest. Es langt nicht, einfach die Akten zusammenzufassen. Strafrecht verlangt mehr. Es verlangt keine Fleissarbeit, sondern es verlangt die klare Feststellung von dem, was das Gericht als Beweise erachtet. So wie man der Anwalt immer wieder sagt, ihr müsst das nicht wiederholen, wir kennen die Akten, kann man das genau zurückspiegeln. Man muss uns nicht im Detail erzählen, auch nicht der beschuldigten Person, was der Akteninhalt ist, sondern man muss klipp und klar festhalten, was das Gericht als Beweise erachtet. Und ebenso muss man festhalten, was man nicht für Beweise erachtet. Also ein gutes Urteil sagt, gestützt auf diese Beweise stellen wir fest, dass. Und wenn man das nicht sagen kann, dann muss man den Mut haben, es nicht zu sagen. Die Kunst liegt nicht darin, den Fall dramatisch zu ordnen. Die Kunst liegt darin, sie beweisrechtlich zu disziplinieren. Und der Sachverhalt muss so präzise festgestellt werden, dass die Subsumption sich daraus ableitet. Tatzeit, Tatort, Tathandlung, Tatmittel, Tatfolg, Kausalität, Vorsatz, Fahrlässigkeit. Das sind die tragenden Balken von einem Urteil. Sehr oft erlebst du, dass zeitenweise die Akten zusammengefasst werden, aber die eigentliche zusammenziehende Leistung, was ist bewiesen, warum ist es bewiesen, das findet meistens an einem sehr kleinen Ort Platz, weil das ist eine eigene elementar schwierige Denkleistung. Zusammenfassen kann jeder. Wo der Sachverhalt schwimmt, verdrinkt die Rechtsanwendung. Es braucht einen klaren Anker im Sachverhalt. Zur Beweiswürdigung. Im Strafurteil geht es nicht um Glauben. Sehr oft haben Richter das Gefühl, und das schließe ich aus persönlichen Gesprächen, dass aus dem persönlichen Eindruck und ihrer allgemeinen Lebenserfahrung, dass sie halt immer wieder Leute vor Gericht haben und sie halt quasi gottgleich können Urteil sprechen, das Gefühl haben, sie durchschauen die Leute. Aber es geht nicht um Glauben im Strafprozess. Es geht um Beweiswürdigung. Es geht um Würdigung von Aussagen. Und freie Beweiswürdigung heisst nicht, das Gericht ist frei, seinem Eindruck zu folgen. Das ist nämlich nichts anderes als ein Eindruck, den man vor Schranken hat. In einer ganz speziellen, zugespitzten Situation. Sondern es heisst, Gesicht ist frei von gesetzlichen Beweisregeln, nicht mehr wie früher. Um jemanden schuldig zu sprechen, braucht es zwei Zeugen. Das war früher mal eine Beweisregel. Sondern es ist nicht frei von Begründung, Logik, Erfahrung und Akten. Und das bedingt, dass man sich mit der Vernehmungslehre auseinandersetzt, mit der Aussagewürdigung auseinandersetzt. Ein gutes Urteil begnügt sich nicht mit Sätzen wie «Die Aussagen wirken glaubhaft» oder «Die Argumente der beschuldigten Person vermögen nicht zu überzeugen». Das ist viel zu wenig. Ein gutes Urteil fragt viel genauer. Woher weiss eine Person, was sie sagt? Was hat sie unmittelbar wahrgenommen? Was hat sie rekonstruiert? Was hat sie gehört? Wo ist sie konstant? Wo weicht sie ab? Ist Konstanz ein Grund, um ihr glauben oder gerade nicht glauben? Sind Abweichungen natürlich oder belastend? Gibt es äußere Anker? Spuren, Nachrichten, Urkunden, Zeitabläufe, medizinische Befunde, technische Daten? Gibt es Belastungsmotiv? Gibt es Entlastungsmotiv? Gibt es Erinnerungslücken? Sind die Erinnerungslücken allenfalls menschlich? Oder wirken die Lücken konstruiert? Wenn jemand lügt, gibt es allenfalls andere Gründe, warum er nicht die Wahrheit sagt? Ein guter Richter fürchtet nicht den Widerspruch. Er fürchtet den unerklärten Widerspruch. Besonders vorsichtig mit dem Urteil muss man sein, wo Aussage gegen Aussage steht. Nicht, weil solche Konstellationen nicht entscheidbar wären. Das sind sie nicht. Die sind entscheidbar. aber die verlangen ganz saubere Denkarbeit. Wer da mit Textbausteinen, mit Floskeln schafft, schafft auf Sand. Und dann gibt es ja den Satz, den alle kennen und aber doch alle missverstehen. In dubio pro reo. Das ist etwas, wo man, wenn man oft das Gefühl hat, das wird dann so mit Wirren auch ums Urteil geschwenkt. Aber das ist es nicht. Es ist kein Ersatz für eine Beweiswürdigung. In dubio pro reo fährt dort an, wo das Denken unbequem wird. Es greift dort, wo nach sorgfältiger Würdigung Zweifel bestehen bleiben. Wenn ich ganz ehrlich sein soll in diesem Podcast, dann habe ich oft das Gefühl, dass die erste Instanz im Zweifel lieber schuldig spricht, in der Vorstellung, soll doch das Obergericht dann freisprechen. Aber das kann es nicht sein. Das ist nicht die Aufgabe. Ich hoffe sehr, ich liege da falsch. Ein gutes Strafurteil muss eine innere Redlichkeit haben. Es versteckt Zweifel nicht. Es ist nie alles klar. Es gibt immer Zweifel. Die Frage ist dann einfach, sind es erhebliche Zweifel in der Kernthematik? Also ein gutes Urteil tut seine Zweifel nicht verschwiegen, sondern es benennt sie und prüft sie und erklärt, warum man sie überwinden kann. Oder warum man sie nicht überwinden kann. Nach der Feststellung vom Sachverhalt kommt das Rechtliche. Und dort sieht man oft, ob ein Urteil wirklich gedacht ist oder nur komponiert. Ein Strafurteil darf nie aus der Stimmung herausgefällt werden. Gerade bei unserem Aktenprozess ist es so gefährlich, dass man die Akten studiert, meint, dass man weiss, wie es war, dann leider nur die beschuldigte Person nochmal anlässt, sich nicht ein umfassendes Bild nochmal macht im Kanton Zürich und dann aus dieser Atmosphäre heraus und aus der Selbstgewissheit, die eben auch nur daher rührt, dass man die Ambivalenzen und die Drucksituation in einem Strafprozess selber noch nie erlebt hat und eben auch nie der Strafjustiz geschafft hat, dass man dann aus dieser Atmosphäre heraus ein Urteil fällt. Aber es darf keine Strafbarkeit sein, weil jemand unsympathisch auftritt. Es darf nicht zu einem Strafurteil führen, weil er aus einer Lebenswirklichkeit kommt, die wir gar nicht ermessen können. Strafbar ist auch nicht eine schlechte Lebensführung. Und strafbar ist auch nicht irgendeine Verdachtsnähe. Sondern Strafbarkeit ist nur gegeben, wenn der festgestellte Sachverhalt die gesetzlichen Tatbestandsmerkmale erfüllt. Und der Gesetzgeber tut gut daran, die möglichst klar und eng zu schreiben. Und jedes Tatbestandselement ist eine Schwelle. Und das Gericht muss jede Schwelle überschreiten. Und nicht mit grossen Worten, sondern mit einer sauberen Subsumption. Objektiver Tatbestand, subjektiver Tatbestand, Rechtswidrigkeit, Schuld, Versuch, Teilnahme, Konkurrenz, Verjährung, Rechtfertigungsgründe, Schuldausschlussgründe. Was strittig ist, muss geprüft werden. Wenn der Anwalt etwas behauptet, dann hat man sich damit auseinanderzusetzen. Was entscheidend ist, muss begründet werden. Was dem Gericht selbstverständlich scheint, ist oftmals gerade nicht selbstverständlich. Ein gutes Strafurteil zeigt die Bewegung vom Faktum zur Norm. Es sagt nicht einfach, damit ist der Tatbestand erfüllt, sondern es zeigt und benennt, warum. Die Subsumption ist eigentlich der Ort, wo sich die richterliche Disziplin gegen die richterliche Intuition behaupten muss. Und ja, ein guter Freispruch ist kein Scheitern vom Recht. Ein guter Freispruch ist Recht. Das ist keine Niederlage. Kommen wir zur Strafzumessung. Die Strafzumessung ist der eigentliche Charaktertest von einem Urteil. Weil der Schuldspruch ist der schärfste Ausdruck vom Recht. Strafmaß ist keine Zahl. Strafmaß ist Rechtsanwendung in Zahl. Und vor der Richter steht ein Mensch. Ein gutes Strafurteil erklärt darum, was ist der ordentliche Strafrahmen, wo liegt der Ausgangspunkt, welche Tatkomponenten höher zu verschulden, welche mindert es, welche Täterkomponenten sind erheblich, welche Vorstrafen zählen und warum, was ist im Nachtatverhalten relevant, welche Wirkung hat die Strafe, warum ist der Vollzug bedingt, teilbedingt oder unbedingt auszusprechen, warum kann man nicht eine tiefere Strafe geben, warum ist aber auch nicht mehr gerechtfertigt. Und vor allem, ein Urteil darf nicht doppelt werden. Was schon ein Tatbestandsmerkmal ist, darf nicht nochmal in der Strafschärfung erscheinen. Außer das liegt eine besondere Intensität vor, die darüber hinausgeht. Die Strafzumesser ist der Ort, wo das Gericht zeigen muss, dass es nicht zürnt. Das ist nicht der zürnige Vater, sondern es richtet. Wer straft, sollte Mass halten. Wer Mass haltet, muss begründen. Wer nicht sauber begründet, übt einfach Macht aus. Und das lange nicht, die genannten Elemente einfach abzubetten, sondern man muss den Mensch, den einzelnen Fall dahinter, wirklich spüren. Und das Urteil ist nicht fertig mit dem Schuldspruch, sondern es gibt auch noch Kosten, Entschädigung, Genugtuung, Zivilforderungen, Beschlagnahmungen, Einziehungen, Ersatzforderungen, Massnahmen, Landesverweisung, vielleicht Vollzugsfragen und Rechtsmittelbelehrung. Das sind die eigentlichen Folgen vom Urteil. Der Patrick Arnecke war ja bei mir im Podcast und er hat so ein Tool gebaut, wo man quasi die Verständlichkeit von Sprache messen kann. Und ich habe es schon ein paar Mal gesagt, für mich war das ein Augenöffner gewesen. Selbst wenn ich das Gefühl habe, dass ich absolut verständlich schreibe, schreibe ich noch für die bildetsten 10% von unserem Land. Oftmals richtet sich aber ein Strafurteil an ganz andere Personen, am unteren Spektrum der Bildung. Darum noch etwas zur Sprache. Das ist das eigentliche Handwerk. Und wenn man die Resozialisierung, die man immer so im Maul führt, wirklich ernst nimmt, dann sollte man das mündlich in der Urteilseröffnung den Personen, die betroffen sind, auch adäquat erklären können. Nämlich ganz einfach und klar. Und das sollte auch im Urteil so wiedergegeben werden. Also sehr ärgerlich ist, wenn dann die Urteilsbegründung, die mündliche, anders war als nach im schriftlichen Urteil. Und ein reiner Papiertiger ist, wenn man so schreibt, mit diesen unsäglichen Textbausteinen, dass die Person, die es direkt betrifft, das selber gar nicht lesen kann. Und ein Strafurteil, ein gutes Strafurteil, ist nicht einfach gut, weil es einfach ist. Und es ist nicht gut, weil es kompliziert ist. Es ist gut, wenn es präzise ist. Und wenn man genau weiss, was man sagen will, dann muss man so lange arbeiten, dass man es auch der Person, die man sagen will, in einer verständlichen Art kommunizieren kann. Präzision ist ein Teil und Verständlichkeit ist ein Teil vom Respekt. Und das gehört zu der eminent wichtigen Aufgabe, wo man einem Strafgericht zukommt. Eine beschuldigte Person muss verstehen können, warum sie verurteilt oder freigesprochen worden ist. Eine beschuldigte Person oder eine geschädigte Person muss erkennen können, dass ihre Vorbringen ernsthaft geprüft worden sind. Die Öffentlichkeit muss sehen, dass da nicht einfach stimmige Entscheidungen sind, sondern dass Recht gesprochen worden ist. Und die Rechtsmittelinstanz muss das überprüfen können, ohne dass sie Gedanken lesen muss. Es ist richtig, eine Begründungspflicht verlangt nicht, dass sich das Gericht mit jedem einzelnen Parteistandpunkt ausführlich auseinandersetzt. Entscheidend ist aber, dass die wesentlichen Überlegungen erkennbar sind und die für den Ausgang erheblicher Vorbringen behandelt werden. Wenn man sich mit den Vorbringen der Verteidigung nicht oder der geschädigten Vertretung nicht auseinandersetzt, ist man also der Meinung, dass alles, was gesagt worden ist, nicht erheblich war für den Ausgang. Die Anwälte und Anwältinnen, die vor Gericht plädieren in den verschiedenen Rollen, haben durchaus auch etwas zu sagen und haben auch ein gewisses Wissen, das sie mitbringen. Wahrscheinlich kennen sie den Fall sogar besser als Gericht, weil sie sind ja die ganze Untersuchung dabei gewesen. Also in so einem Moment dann zu sagen, wir erachten all die Vorbringer für nicht erheblich für den Ausgang, ist unter Umständen, bitte das Bedenken, eine rechte Anmassung. Ein gutes Urteil zielt auch nicht auf Personen. Es spottet auch nicht. Es stellt auch niemand bloß. Es psychologisiert nicht. Oder nicht mehr als nötig ist. Es moralisiert auch nicht, weil es Recht genügt. Auch einem verurteilten Mensch bleibt Rechtssubjekt. Auch einem Anwalt, dem man nicht folgt, ist ein notwendiges Element in einem kontradiktorischen Verfahren. Ohne einen widersprechenden Anwalt, Anwältin, gibt es keinen Rechtsstaat, gibt es kein rechtsstaatliches Verfahren. Eine beschuldigte Person hat den Anspruch darauf, dass sie nicht zwischen den Zielen verurteilt wird. Der Ton eines Urteils sagt sehr viel über ein Gericht aus. Und ein Urteil muss überprüfbar sein. Und darum dürfen sich die Leute nicht hinter Floskeln verstecken, sondern klipp und klar sagen, warum sie was wie wo sehen. Das ist der Anspruch, den die Parteien dürfen haben an ein Urteil. Und das ist Bedingung für eine rechtsstaatliche Kontrolle. Und auch wenn es eine Oberinstanz anders sieht, ist das auch keine Niederlage. Sondern es ist der rechtsstaatliche Prozess, ein Ringen um Worte, wo man einfach gewisse Sachen verschieden sehen kann. Also ein gutes Urteil tut die tragenden Gründe offenlegen. Macht sichtbar, was die wahren Gründe sind, dass man jemanden schuldig spricht. Und das ist Arbeit, das ist harte Arbeit, das wirklich rauszuschälen. Aber es gibt nichts Schlimmeres, als ein dickes Urteil vor sich haben und wo man einfach am Schluss gleich raten muss, warum in aller Welt ist jetzt das Ergebnis so ausgefallen, wie es da steht. Nochmal, die Oberinstanz, wie auch die Verteidigung, wie auch geschädigte Vertreter. Wir sind kein Kristallkugelleser. Und nur wenn man es klar benennt, funktioniert ein Rechtsstaat. Und ist klar, wenn man Gründe nennt, dann geht man aus der Deckung und macht sich angreifbar. Aber wer sich angreifbar macht, nimmt seinen Job und das Recht ernst. Wer nur entscheidet, aber nicht erklärt, verlangt Gehorsam statt Anerkennung. Ein gutes Strafurteil ist nicht unangreifbar. Das wäre ein sehr verdächtiger Anspruch, wenn man das mal reflektiert. Ein gutes Strafurteil ist angreifbar an der richtigen Stelle, nämlich an seinen offengelegten Gründen. Also, wenn ich jetzt zum Abschluss die Kriterien verdichte, ein gutes Strafurteil beantwortet 7 Fragen. Erstens, ist das Verfahren fair gewesen, korrekt und offen? Und eigentlich der eigentliche Prüfstein ist doch, bei all diesen prozessualen Sachen und dem unglücklichen StPO, wo alles nur noch eine Ordnungsvorschrift ist, muss man doch am Ende vom Tag sich wirklich die Frage stellen, wenn man selber die Person wäre, die jetzt da in diesem Strafverfahren steht, würde man das, wie jetzt das abgelaufen ist, für fair empfinden. Dann zweitens, bleibt das Urteil innerhalb der Anklage? Drittens, sagt man klar, was bewiesen ist und was nicht bewiesen ist? Viertens, würdigt man die Beweise wirklich, statt sie bloß aufzuzählen? Geht man da von einer Nullhypothese aus bei jedem einzelnen Beweis und fragt ganz offen auf die verschiedenen Seiten abwägend, was beweist er wirklich? Oder tun wir da einfach das, ein Bild, das wir schon haben, als bestätigt anschauen? Arbeitet man da mit kontrafaktischem Denken? Hat man sich mit diesen Mechanismen mit diesen psychologischen Mechanismen mal auseinandergesetzt? Fünftens, tut man sauber subsumieren, Tatbestandsmerkmal für Tatbestandsmerkmal und nicht einfach irgendwelche Kommentare und das Gesetz wiedergeben. Sechstens, tut die Strafe als Mass vom konkreten Verschulden begründen. Unsere Strafzumessung ist fängt so technisch geworden, und das sind so viele Seiten, die man einmal dazu schreibt. Das soll wahrscheinlich wissenschaftlicher und überprüfbar wirken. Aber das Problem ist, dass etwa jeder Fall dahinter verloren geht. Überhaupt, was die Urteilsqualität anbelangt. Als Anwalt siehst du natürlich ganz viele Urteile von ganz verschiedenen Gerichten. Spannend wäre zu wissen, ob das auf Seite Gericht auch so ist. Liest man da andere Strafurteile? Überlegt man sich, was ist ein gutes Strafurteil, was nicht? Warum ist das gut, warum das nicht? Gibt man das Urteil vielleicht einmal einer erfahrenen Person zu lesen? Was könnte man besser machen, was nicht? Oder ist es einfach so, dass man Urteilsbegründung hat, dann der Gerichtsschreiber oder der Referent ansetzt und dann das Urteil abfasst? Und dann lesen sie vielleicht noch einmal 2 andere, aber inwiefern ist man denn bereit, Inputs aufzunehmen? Inwiefern reibt man sich denn da an Formulierungen? Wie viel Zeit investiert man in das? Und dann siebtens ist das Dispositiv klar, vollständig und vollziehbar. Wenn ein Urteil diese Frage besteht, dann ist es meistens gut. Es ist vielleicht nicht perfekt und Perfektion ist aber auch kein richterlicher Maßstab, sondern es muss redlich sein. Ein gutes Strafurteil ist nüchtern, wo andere sich empören. Ein gutes Strafurteil hat Rückgrat, wo andere ausweichen. Es ist vorsichtig, wo andere vermuten. Es ist klar, wo andere glänzen wollen. Es ist menschlich, ohne weich zu werden. Und es ist redlich und nicht unverständlich. Ein Mensch zählt nicht, ob ein Urteil Eindruck macht. Ein Mensch zählt, ob es bestehen bleibt, wenn der Eindruck verflogen ist. Und wenn man mich jetzt nach dem kürzesten Qualitätskriterium fragt, dann würde ich sagen, ein gutes Strafurteil ist ein Urteil, wo man das Ergebnis nicht teilen muss, wo man aber den Weg versteht, wo sich jemand mit den Argumenten der Verteidigung oder der geschädigten Vertretung auseinandergesetzt hat und wo man das Urteil rechtlich kontrollieren kann. In dem Moment, wo man sich ernst genommen fühlt, kann man allenfalls auch abweichende Meinungen akzeptieren. Das war es auf dem Weg als Anwältin. Ich hoffe, die Folge hat dich zum Weiterdenken angeregt. Verschiedene Ansätze, Erfahrungen und Perspektiven helfen uns, gemeinsam besser zu werden. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung. Weitere Episoden und meine Bücher findest du auf meiner Homepage unter www.duribonin.ch. Danke fürs Zuhören und bis bald.